Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisationen. Einmal im Jahr trifft sich der Dachverband zur sogenannten Denkwerkstatt, um über die Zukunft der Städte und die Möglichkeiten, diese Zukunft zu gestalten, nachzudenken. Eingeladen sind neben den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich auch immer Expertinnen und Experten aus der Soziologie, der Philosophie, Architektur, der Kultur und der Regionalentwicklung. Neben dem direkten Austausch in der Denkwerkstatt laden wir Sie auch immer zum Gespräch für unseren Podcast, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, uns mit Ihnen zu unterhalten. Mein heutiger Gast ist Patricia Albert. Frau Albert ist Geschäftsführerin der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs. Zuvor leitete sie das Zentrum Welterbe Bamberg. Sie ist eine ausgewiesene Expertin alter Bausubstanz. Mit ihr habe ich mich über Funktionen von Städten unterhalten und darüber, warum es vermutlich kontraproduktiv ist, eine mittelalterliche Stadt autofreundlich zu gestalten. Guten Morgen, Frau Albert. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Eiler. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Albert, ich möchte mich mit Ihnen ein bisschen über Funktionen von Städten unterhalten und vor allem über die Frage, wie sich diese Funktionen im Laufe der Zeit geändert haben und was das für Stadtplanung heute bedeutet oder für die Nutzung von Städten heute. Sie sprechen von Funktionsveränderungen oder Funktionsverschiebungen. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass Städte, als sie gegründet wurden, dass ihnen damals gewisse Funktionen auferlegt wurden oder gewisse Funktionen notwendig waren, dass sich die dann aber im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Können Sie mir da ein paar Beispiele nennen, welche Funktionen das waren und ja, welche sich davon geändert haben?
Die ersten urbanen Ansiedlungen können wir in Mesopotamien nachweisen. Also im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, da haben wir bereits mehrere tausend Jahre vor Christus Siedlungen, die durch Mauern befestigt waren. Die Mauern bezeugen, dass Städte früher dem Schutz dienten. Dort wohnten Menschen beieinander, meist in fruchtbaren Gegenden, an Flussläufen und schützten sich gegen Tiere, gegen Angreifer vor Mauern. Gegen Tiere und Angreifer mit Mauern. Und auch in der mittelalterlichen Stadt spielt die Stadtmauer eine wichtige Rolle mit Toren, mit Türmen, dass man kontrolliert, wer kommt rein, wer kommt raus. Und die Stadt ist dann natürlich auch ein wirtschaftliches Zentrum. Die Ausrichtung erfolgt auf die Machtzentren, religiöse Macht, also die Kirche, wirtschaftliche Macht. Der Marktplatz, wo Handel getrieben wird und dann auch das Rathaus. Und diese Struktur können wir heute noch in sehr, sehr vielen Städten ablesen. Wenn wir dann weiter in der Geschichte gehen, Renaissance, Barock, haben wir die Residenzstadt. Da wird das Ganze dann sehr viel repräsentativer. Man achtet auch auf die Ästhetik der Stadt, es soll was hermachen. Die Plätze und Straßen sind auf die Residenz des Machthabers ausgerichtet, mit Alleen, wo man dann auch mit der Kutsche vorfahren kann. Und dann als nächster Schritt, das ist ein großer Schritt, haben wir die Industrialisierung, wo dann neue Technologien, die Eisenbahn, wo die Fabriken eine ganz wichtige Rolle spielen. Und während wir im Mittelalter noch Wohnen und Arbeiten beieinander hatten, im selben Haus, oftmals hatte ich unten auch noch Tiere im Erdgeschoss, ich hatte vielleicht ein Handwerk und oben drüber dann die Wohnstätte. Und jetzt im Vergleich im Industriezeitalter sind Wohnen und Arbeiten zwar noch nah beieinander, aber in unterschiedlichen Gebäuden. Also es gibt diese Massenunterkünfte für die Menschen mit auch fragwürdigen hygienischen unter fragwürdigen hygienischen Umständen, die dann aber in der Nähe der Fabrik angesiedelt sind, um kurze Arbeitswege zu garantieren und vor allem viele Leute, viele Arbeitskräfte unterzubringen.
Sie haben die Kutsche angesprochen und die Eisenbahn. Das heißt, es geht auch um Mobilität?
Mobilität ist seit jeher wichtig. Interessant ist, dass vor der Industrialisierung die Städte Fußgängerstädte waren. Das hatte natürlich auch eine Auswirkung auf die Größe, weil alles musste fußläufig erreichbar sein. Das heißt, Städte vor der Industrialisierung waren tendenziell sehr viel kleiner als Städte danach, weil die Strecken zu Fuß zurückgelegt werden mussten und sich das alles dann so klumpenförmig um ein Zentrum geballt hat. Während dann mit der Einführung der Eisenbahn oder auch Straßenbahnen von Pferden anfangs gezogen, konnte sich die Stadt ausdehnen.
Das heißt, die Städte waren kompakter. Das bedeutet aber auch, dass man sich weniger Gedanken machen musste um zum Beispiel die Breite der Straßen oder der Wege. Ich meine, weil Fußgänger passen ja fast überall durch. Ein LKW tut sich da schon schwerer.
Ja, das ist heute, also da beschäftigen sich viele Städte mit. Denn damals waren die meisten Verkehrsverbindungen natürlich auf Fußgänger ausgelegt. Das heißt, es waren kleine Gassen, da komme ich heute nicht mit dem LKW durch. Die großen Verbindungen in der Stadt waren dann ein bisschen breiter, da müssten auch Fuhrwerke drauf passen. Aber wenn ich heute eine mittelalterliche Stadt habe, kann ich da nicht beliebig viele Spuren an Straße hinlegen für Autos, für Busse, für Fahrräder, für E-Scooter, für Fußgänger. Also da ist einfach der Platz begrenzt. Und ich kann ja auch nicht beliebig die historischen Häuser wegreißen, um Platz zu schaffen für die Verkehrsteilnehmer. Das war ein starker Trend in den 70er, also nach dem Zweiten Weltkrieg, 70er Jahre, dass da wirklich brachial Schneisen durch die historischen Städte geschlagen wurden oder geschlagen werden sollten. Das ist Gott sei Dank nicht überall umgesetzt worden. Was aber langfristig einfach die Lebensqualität nicht gefördert hat.
Da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen, aber jetzt schon mal so als Beobachtung, das bedeutet ja dann aber auch, dass die Städte, wenn ich sie, diese berühmte autofreundliche Stadt, dann werden sie eigentlich eher zu Transitstrecken anstatt zu Begegnungszonen.
Genau, und das ist ein Riesenunterschied, das ist ein Interessenkonflikt. Für diejenigen, die die Stadt nur durchqueren wollen, ist das wunderbar, wenn da eine Trasse liegt. Aber die, die dort wohnen, die dort arbeiten, einkaufen, ist das kein schönes Lebensgefühl.
Also wir haben auf alle Fälle, ich nenne es mal wie mechanische Funktionen, sprich so als wie Mobilitätsgerätsbreite oder so, ja, die die Stadt bestimmen. Aber Sie hatten vorhin auch den Schutz der Stadt angesprochen, also die Stadtmauer. Auch die wurde ja dann irgendwann obsolet, weil nicht mehr die Stadt sich als Stadt verteidigen musste, sondern zum Beispiel der Staat als Staat. Das heißt, bilden sich auch politische Realitäten in den Städten ab?
Auf jeden Fall. Also die Stadtmauer ist hinfällig geworden, dadurch, dass die Verteidigungsgrenze dann die äußere Landesgrenze wurde. Und gerade auch in der Industrialisierung gab es natürlich Machtkämpfe, es gab Aufstände gegen die Lebensbedingungen dort. Also da waren die Städte tatsächlich soziale und politische Brennpunkte.
Das heißt, wir haben diese gesellschaftliche Ebene und Sie haben in einem Vorgespräch ein Beispiel noch genannt, das ich sehr eindrücklich finde, und Sie haben vorhin auch schon diese drei Machtpole, Kirche, Wirtschaft und Staat angesprochen. Und diese Ideologie oder dieses Gesellschaftsbild, auch das kann ja, überwunden ist jetzt zu werten, sondern kann ja auch geändert werden. Und ich denke da an die Auswanderer nach Amerika, die ja genau damit brechen wollten. Und auch das hat sich dann in den Städten wiedergespiegelt.
Genau, in den USA wurde genau das Gegenteil dann aufgebaut, Städte ohne Machtzentrum. Da war dann keine Kirche im Mittelpunkt, kein Marktplatz, kein Rathaus, das war alles dezentralisiert und entsprechend war und ist man dort natürlich extrem vom Auto abhängig.
Das sind alles Dinge, die wir heute noch an diesen Städten ablesen können. Also wir können, sofern die Stadt eben nicht komplett zerstört wurde im Krieg oder eben der Autofreundlichkeit geopfert wurde, solange die Bausubstanz noch halbwegs intakt ist, können wir also diese Stadt noch lesen und wir können verstehen, wofür sie ursprünglich gedacht war. Was bedeutet das für uns in der Nutzung der Stadt heute?
Erstens ist es einfach unglaublich spannend zu sehen, dass die Stadt ihre eigene Geschichte in sich materiell ablagert. In vielen Bereichen haben wir auch einen Denkmalschutz, das heißt, diese Teile dürfen wir nicht anfassen, aber es ist wichtig, dass wir sie lesen können, dass wir wirklich verstehen, warum ist denn da jetzt nur ein kleines Fenster oder eine geschlossene Wand, vielleicht weil eben früher Sockelzonen nicht Handel waren, sondern das Leben eine Etage darüber gespielt hat und der Handel vielleicht auf dem Marktplatz war oder auch Handwerksbetriebe nicht große Schaufenster hatten. Also dass man wirklich ein Verständnis dafür bekommt, aus welcher Geschichte kommen die unterschiedlichen Elemente der Stadt. Und das hilft uns dann auch zu schauen, welche Nutzungen können wir denn da heute reinbringen, die auch den aktuellen Anforderungen entsprechen.
Sie haben die Sockelzonen angesprochen und die interessante Beobachtung, dass dort nicht immer Handel drin war. Also auch hier hat sich eine Funktion verschoben. Was waren denn dann früher dort für Nutzungen vorgesehen und seit wann ist es so? Also wenn wir heute an Stadt denken, dann denken wir eigentlich in erster Linie an den Handel in der Fußgängerzone, sprich in der Sockelzone, also im Erdgeschoss. Aber wenn ich jetzt eine Fußgängerzone in einer Stadt habe, die aus dem Mittelalter kommt, dann bedeutet das, dass es eben nicht immer so war, dass da unten Einzelhandel war. Sie haben angesprochen, da waren andere Dinge. Meine Frage, was war dann früher und seit wann ist es so stark fokussiert auf diese Handelsidee?
Naja, ganz logisch. Was haben wir heute noch ganz stark in der Sockelzone? Autos. Das heißt, da waren früher auch oftmals Stallungen untergebracht, Kutschen, Fuhrwerke. Das dann nicht mit großen Fenstern, sondern hinter geschlossenen Mauern. Und was ich ganz interessant finde, Spieleentwickler, die so Stadtbauspiele, Gaming machen, haben sich bewusst dafür entschieden, keine Autos mit rein zu planen, weil sie gesagt haben, ansonsten machen wir nur Autos und keiner will Autoparkplätze gestalten, sondern die Leute, die wollen Gebäude, die wollen Häuser gestalten. Ja, und der Handel kam dann erst, oder war natürlich immer schon auch im Mittelalter ein wichtiger Bestandteil, aber heute, wo wir merken, dass der Internethandel viel Kaufkraft abzieht, müssen wir auch gucken, was können wir denn heute mit diesen Sockelzonen machen, was der Stadtgesellschaft nützt und was auch zum Gebäudebestand, der da ist, passt.
Mhm. Das heißt, wir können einerseits lernen aus dem, was wir ablesen können aus der Stadt und können dann vielleicht auch verstehen, wie Sie gerade formuliert haben, wofür dieses Gebäude ursprünglich gedacht war und was sagt mir das heute, also wie könnte ich es dann heute nutzen. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, hätten Sie das Gefühl oder sind Sie davon überzeugt, dass historische Bausubstanz auch in der Zukunft noch Nutzen stiften kann, weil ich meine, die Stadt der Zukunft wird eine komplett andere sein wie die des Mittelalters. Also sind diese Strukturen irgendwann mal obsolet oder können wir tatsächlich auch die historische Bausubstanz in die Zukunft führen?
Naja, dann gucken wir doch mal, welche Herausforderungen wir momentan haben. Wir haben Globalisierung, wir haben Klimawandel, wir haben Digitalisierung. Und gerade die Globalisierung führt dazu, dass wir uns in unseren Identitäten teilweise unsicherer werden. Und wenn wir uns da auf unsere historische Bausubstanz beziehen, dann stabilisiert uns das. Das gibt uns Orientierung, das gibt uns Halt. Insofern macht es da ganz viel Sinn, dass wir die alten Strukturen behalten. Das Gleiche gilt für den Klimawandel. Alle streben hin zu einem neutralen CO2-Fußabdruck. Und es gibt einfach nichts Nachhaltigeres, als alte Strukturen weiter zu nutzen, anstatt neue zu errichten. Die Bauindustrie hat einen Wahnsinns-CO2-Fußabdruck. Insofern können wir einen großen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, wenn wir das, was da ist, in Nutzung halten. Und dann der dritte Punkt, die Digitalisierung. Hier können wir auch mit Indikatoren, mit unterschiedlichen Anwendungen schauen, was haben wir an Bedürfnissen in der Stadt, wo müssen wir handeln und dann aber auch, wo haben wir Räume dafür, die momentan ungenutzt sind. Also da kann man ein ganz tolles Matching machen, was die Stadt dann, die Innenstadt, wiederbeleben kann.
Wenn Sie die Baugeschichte ansprechen und den CO2-Fußabdruck bzw. die Herausforderungen auch des Klimawandels, die modernen Gebäude halten selten 1000 Jahre. Was sind die Parameter der alten Städte oder der alten Bauweisen, dass sie wirklich so lange erhaltenswert waren und auch erhaltens, also auch dass auch der Erhalt möglich war? Ist es nur die Materialisierung oder ist es auch eine gewisse Form von Ästhetik und Wertschätzung?
Ein Faktor ist, glaube ich, dass wir damals noch keine Aktiengesellschaften hatten. Es ging nicht um irgendeine Rendite, sondern man hat für sich und für die kommenden Generationen gebaut mit den Materialien, die da waren. Das waren keine Verbundstoffe, das war Stein, das war Lehm, das war Holz und das war immer reparabel. Und das ist ja heute das große Problem über diese Verbundstoffe, dass ich da nicht mal eben was austauschen, was reparieren kann. Das heißt, wenn ich eine kaputte Stelle habe, muss ich ganz viel plötzlich austauschen und kann das dann auch nur mit dem Stoff von einem bestimmten Hersteller, was es unglaublich schwierig macht. Und wenn heute viel geschaut wird, bis wann muss ich Garantie geben, wann läuft die aus und teilweise mit Sollbruchstellen gearbeitet wird, ist das eine Denkweise, die war früher überhaupt nicht vorhanden. Natürlich auch das Raumklima, wenn ich mit natürlichen Materialien arbeite, habe ich ein ganz anderes Raumklima, was die Leute auch merken, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, sich mal in historischen Räumen aufzuhalten.
Das heißt, die Stadt der Vergangenheit kann in mehrerlei Hinsicht Antworten auf die Zukunft geben.
Da bin ich fest von überzeugt.
Na, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Albert.
Sehr gerne, Herr Erlang.